Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
DRS4 News. Die Woche im Tessin und in der Romandie.
Am Mikrofon Eric Facon. Zuerst in die Romandie. Bussy, ein kleines Dorf in der Broye, fällt durch einen politischen Akt auf. Gleich alle 5 Mitglieder des Gemeinderates von Bussy stellen sich in corpore für den Grand Conseil des Kantons zur Verfügung. Ich habe Ron Hochhole gefragt, was dahinter steht.
Ja, ganz einfach. Man will ein klares Zeichen setzen, denn die kleine Gemeinde Bussy, 360 Einwohner, fühlt sich komplett im Stich gelassen vom Kanton. Sie möchte sich entwickeln, möchte Wohnflächen bauen, Unternehmen anziehen. Sogar IKEA, die plant sich in der Region niederzulassen, will man in Bussy empfangen. Doch man hat im Dorf den Eindruck, es gäbe hunderte von Reglementen, die Projekte immer wieder verzögern. Wie es einer der Kandidaten sagt, hat er den Eindruck, dass es nicht mehr die Bevölkerung ist, die entscheidet, sondern Juristen und Beamte in Freiburg.
Soweit dieser Standpunkt, aber ist denn auch was dran an diesen Vorwürfen an den Kanton?
Tja, die Gegend ist eine heikle, das muss man schon sagen. Man ist nicht weit entfernt vom Flughafen Bayern und da gibt es natürlich strenge Reglemente, was Lärm und Sicherheit betrifft. Die Gemeinde hat in der Vergangenheit bei Rekursen auch schon öfters Recht bekommen gegen den Kanton, wenn es um konkrete Projekte ging. Doch dies nach jahrelangen Prozeduren, die natürlich die Entwicklungsprojekte nicht unbedingt vereinfachten. Und man beklagt sich auch noch aus anderen Gründen, Stichwort Schule zum Beispiel. Da müssten die Klassenzimmer der Gemeinde je um 20 Quadratmeter ausgebaut werden, heißt es in Reglementen, finanziell unmöglich, undenkbar, sagt die Gemeinde. Immer wieder gäbe es juristische, administrative, bürokratische Hürden, die einem das Leben einfach unmöglich machen. Dabei sei doch gerade in der Broye eine Entwicklung erwünscht, eine Region, die sich zugleich von Lausanne und von Freiburg oft im Stich gelassen fühlt. Die Reklamationen von Bussy scheinen auf der einen Seite pragmatisch gerechtfertigt, zugleich spielt aber auch dieser psychologische Faktor mit, ein Faktor eben, der davon kommt, dass man sich eben öfters als Opfer empfindet.
Ein Dorf Bussy wehrt sich gegen die ganz Großen, also ein kleiner gegen die ganz Großen. Ist das denn ein Einzelfall?
Nein, keineswegs. Immer wieder kommt es zu kleinen Aufständen seitens kleiner Gemeinden gegenüber der Stadt Freiburg und vor allem gegenüber des Kantons. Auch gibt es immer mehr Bürgermeister und Gemeinderäte, die zugleich auch im Großen Rat sind und da verteidigen sie die Interessen der Gemeinden. Konkret ist es ja oft so, dass für verschiedene Infrastrukturen der Kanton und die betroffenen Gemeinden theoretisch je 50% der Rechnung übernehmen sollten, doch im Großen Rat wäre dann die Rechnung regelmäßig saftiger für den Kanton und die Gemeinden profitieren davon. Mittlerweile wird der Freiburger Große Rat die Chambre des Communes genannt, die Kammer der Gemeinden. Die Tendenz ist in den letzten Jahren auch stark gestiegen, weil der Kanton Freiburg eine besonders gute finanzielle Lage genießt. Er weist ein Vermögen von über 1,3 Milliarden Franken auf und nun ist es so, dass bei den Gemeinden jeder etwas will.
Also auch etwas Widerwillen beim Kanton, weil jetzt die Gemeinden quasi übernehmen. Aber was wird nun passieren?
Ja, der zuständige Regierungsrat, der unabhängige Pascal Kormaböff, ist erstaunt. Er habe es noch nie erlebt, dass sämtliche Gemeinderäte für den Großen Rat kandidieren. Doch institutionell spricht nichts dagegen. Dies sei absolut legal. Und es zeige eben ein großes Spannungsfeld zwischen den kleinen Gemeinden vor allem und dem Kanton, weil die Aufgabenverteilung schlecht definiert ist. Was Altersheime, Krippen, Primarschulen oder auch Straßen und Feuerwehr betrifft, ist nirgends genau festgelegt, wer wofür zuständig ist. Nun ist eine kantonale Arbeitsgruppe ernannt worden, die die Verantwortungen genau festlegen soll. Doch wie es Kormaböff sagt, ist dies auch mit Gefahren für die Gemeinden verbunden. Denn falls festgelegt werden sollte, dass der Kanton mehr Kosten übernehmen soll, dann wird es auch so sein, dass sein Entscheidungspotenzial wächst. Oder anders ausgedrückt, wenn die Gemeinden mehr Unabhängigkeit wollen, sollen sie auch mehr Verantwortung übernehmen und nicht immer nur betteln.
Das heißt, die Kosten würden auch steigen, auch für die Gemeinden.
Das ist ganz klar so. Und es ist auch ganz klar eine Frage der politischen Verantwortung. Kann man es einer Gemeinde überlassen, wie und inwiefern und wann und mit welchen Rahmenbedingungen ein Großunternehmen, beispielsweise IKEA, sich niederlassen soll? Da muss der Kanton ja ein Wort auch zu sagen haben. Vor allem im Kanton Freiburg hat man auch in den letzten Jahren mit dem Thema Raumplanung gekämpft, nicht zuletzt in der Bräue. Da gab es ja einen lange erwarteten Autobahnanschluss vor ungefähr 10 Jahren. Man hat ein rasantes Wachstum erwartet. So rasant war es dann im Endeffekt auch nicht. Aber die große Frage bleibt in Freiburg und vor allem in dieser Gegend: Wie baut man, was baut man, damit die Raumplanung auch kohärent bleibt?
Eine zweite Geschichte, Ron Hochuli, der 30. Geburtstag des welschen Nachrichtenmagazins Lepto. Damals vor 30 Jahren gegründet von Ringier als Parallelprojekt zu einer deutschschweizer Zeitung, Die Woche. Und da dachte man anfangs, das deutschsprachige Magazin, das werde dann das französischsprachige am Leben erhalten. Aber es war umgekehrt. Wieso hat jetzt Lepto überlebt?
Ja, das ist 30 Jahre später immer noch eine gute Frage, die sich bestimmt nicht nur rational beantworten lässt. Sicher hat Lepto eine Marktlücke gefüllt, die man auf Anhieb gar nicht gesehen hatte. Ein Newsmagazin mit einem extrem guten Gespür für den Zeitgeist in der Politik, der Gesellschaft, bei neuen Trends ganz allgemein. Das heißt auch originelle Geschichten attraktiv inszeniert, wie man sie in anderen Medien hier in der Westschweiz kaum fand. Und dazu eine klare und deutliche Linie bei wichtigen politischen Themen. 1992 bei der EWR hat Lepto ganz klar Kampagne geführt für den Beitritt, wenig später für mehr Frauenpräsenz an Schlüsselstellen. Da wurde eine regelrechte Kampagne geführt, während der Lepto einen Moment lang in Lebda umgetauft wurde. Dann auch noch die Blocher-Frage. Lepto hat vor 4 Jahren eine lange und grundsätzliche Kampagne für die Abwahl des SVP-Chefs aus dem Bundesrat geführt. Mit solchen Themen hat das Magazin zwar polarisiert, aber es hat stets eine Linie vertreten. Wie gesagt, eine originelle, die ganz klar zur Debatte in der Romandie ihren Beitrag geleistet hat. Und hinter diesen Ideen stand stets ein Name, Jacques Billet, wohl einer der bekanntesten Westschweizer Journalisten in den letzten 30 Jahren.
Und das auch in der deutschen Schweiz, Jacques Billet. Wo ist er denn heute? In welcher Stellung ist er noch tätig?
Ja, heute ist er offiziell nur noch Kolumnist bei Lepto, doch sein Einfluss auf die Linie des Magazins bleibt groß. Der Mann hat nicht nur seine Überzeugungen, sondern auch ein unheimliches Gefühl für originelle Geschichten. Nach Lepto hatte er 1991 die Tageszeitung Le Nouveau Quotidien gegründet, die dann später mit dem Journal de Genève fusionierte, was zur Gründung von Le Temps führte. Doch auch hier hat Jacques Billet einiges geleistet. Innovativer, kreativer, auch investigativer Journalismus. Leute, die unter ihm gearbeitet haben, erzählen noch heute, sie seien oftmals nahe am Burnout gewesen, doch zugleich sei dies die interessanteste, intensivste Zeit in ihrer Karriere gewesen.
Und die Zeitschrift selbst, wird die immer noch so viel beachtet?
Ja, die Zeitschrift hat gelitten, das muss man schon sagen. Wirtschaftlich wie alle anderen auch, aber auch strukturell, weil eben die Tageszeitungen ja auch vermehrt Feuilleton-Beiträge bringen und so Newsmagazine direkt konkurrenzieren. Nun ist die Anzahl Journalisten stark gesunken bei Lepto in den letzten 4-5 Jahren. Doch das Magazin hat nach wie vor eine treue Leserschaft und auch eine sehr beliebte Operation lanciert, das jährliche Forum des 100. Da werden jedes Jahr die 100 wichtigsten, bedeutendsten Persönlichkeiten der Romandie ernannt durch das Magazin und diese treffen sich dann bei einem großen Seminar und diskutieren über die gegenwärtigen wichtigen Themen. Lepto hat sich mit diesem Ereignis wieder stark profilieren können und profitiert auch davon, sei es nun auf editorialer Ebene wie auch auf wirtschaftlicher.
Ron Hochuli, ein letztes kulturelles Thema. Eine Ausstellung im Musée d'Art Contemporain in Lausanne. Und zwar kommt es dazu einer Ausstellung über Playmobil, ein Kinderspielzeug im Museum für zeitgenössische Kunst. Wie geht denn das?
Ja, das MÜDAG ist ja insbesondere auf Design orientiert und Playmobil, das ist Design. Wie es die Verantwortliche der Ausstellung sagte, sind die Playmobils die Quintessenz des absoluten Objekts, wovon alle Designer nur träumen. Etwas extrem Simples, ein Skelett, das dank ebenso einfacher Accessoires es erlaubt, immer neue Geschichten zu erfinden und zu erzählen. Nur solche einfachen Dinge können über die Jahre überleben und Kultstatus erhalten.
Nun eröffnet diese Ausstellung in der Vorweihnachtszeit und man stellt sich vor, dass davon ganz viele Eltern mit ihren Kindern angezogen werden. Also ist ein Renner wohl zu erwarten.
Ja, das kann man sagen. Kaum eine Woche ist die Ausstellung nun am Laufen und bereits wird sie quasi gestürmt. Von Freiburg, von Genf, von überall kommen Familien mit Kindern oder auch Erwachsene, die ein Stück ihrer Kindheit wieder entdecken wollen. Es gibt ja auch einiges zu sehen bei dieser Ausstellung, wie die Playmobils in den 70er Jahren entstanden sind, bei einem Spielzeugproduzenten, der kurz vor dem Bankrott stand. Die ganze Familie Playmobil ist ausgestellt und es wird sogar gezeigt, wie die 7,5 cm großen Helden gemacht werden. Und last but not least gibt es verschiedene Ateliers für Kinder, sogar bereits ab 4 Jahren. Kein Wunder, also wollen alle hingehen. Zum Glück hat man ein bisschen Zeit. Die Ausstellung läuft bis im Februar.
Ron Hocholi von Radio Television Suisse über die Ereignisse der Woche in der Romandie.
DRS4 News. Die Woche im Tessin und in der Romandie.
Ins Tessin. Dieses Wochenende finden die eidgenössischen Wahlen statt. Im Vorfeld kam es im Tessin zu Spannungen, vor allem wegen der Lega dei Ticinesi und einer Gruppe, die sich Bel Ticino nennt, also Schönes Tessin. Und diese Gruppe hat der Lega den Kampf angesagt. Ich habe Gerhard Lob gefragt, was da los war.
Diese Gruppe hat sich im Vorfeld der eidgenössischen Wahlen konstituiert und sie ist, so würde ich sagen, nicht direkt an diese Wahlen gebunden. Es ist ein bisschen ein Aufhänger, denn es geht um ein Phänomen, über das seit vielen Jahren im Tessin diskutiert wird. Mal heftiger, mal weniger heftig. Und es geht eben um den Umgang mit der Lega dei Ticinesi, die ihrerseits ja oft Personen in ihren Zeitungen durch den Kakao zieht, die eine deftige Sprache hat, man kann sagen Vulgärsprache häufig. Und eine Reihe von Bürgern sagen einfach basta. Sie wollen, sage ich mal, aus Zivilcourage den Martino und die Lega angreifen. Und sie haben das eben mit verschiedenen Initiativen in jüngster Zeit getan.
Zum Beispiel?
Ja, es gibt einige Aufrufe in den Zeitungen, also in den Bezahlzeitungen, sind ganzseitige Anzeigen erschienen. Zum Beispiel wurde gefordert, dass der Martino, also die Lega Sonntagszeitung, dürfe nicht mehr in den Schulen aufliegen, zum Beispiel in den Kantonsschulen. Das müsse verboten werden, denn solche Schmierblätter hätten dort nichts zu suchen. Das sei antipädagogisch. Zu diskutieren gab im Übrigen eine ganze Seite auch, die gerade diese Woche erschien. Und da hieß es ganz groß, no alla ignoranza di massa. Und ignoranza, also Ignoranz, stand über Nein zur Masseneinwanderung. Man hat dieses durchgestrichen. Das ist eben interessant, dass in diesen ganzen Kampagnen jetzt werden eigentlich die Slogans der rechten Parteien aufgegriffen. Das ist im Falle des Tessins eben Lega und auch der SVP und werden oft ins Gegenteil verkehrt. Eben aus Nein zur Masseneinwanderung macht man dann Nein zur Massenignoranz. Und das wiederum hat natürlich dann die SVP auf den Plan gerufen im Tessin, die sich dagegen gewehrt haben, dass ihre eigenen Slogans so verulgt werden. Und sie hat, die Tessiner SVP hat diese Woche sogar eine Pressekonferenz einberufen und hat gesagt, man dürfe nicht 100.000 Personen in der Schweiz, die zum Beispiel diese Volksinitiative unterschrieben haben, einfach als Ignoranten abstempeln. Dieser ganze Disput gibt also zwischen rechts und links oder Vertretern der Lega und diesen Bürgergruppen gibt im Tessin sehr, sehr viel zu reden.
Nun also diese Gruppe, Gerhard Lob, die sich Bel Ticino nennt, also Schönes Tessin. Wer steckt denn da genau dahinter?
Nun, es ist so, dass bei Bel Ticino haben ungefähr 600 Personen, die im weitesten Sinne, kann man sagen, auch Intellektuelle sind oder in bestimmten Berufen arbeiten, unterschrieben. Sie gruppieren sich vielleicht auch um eine Person, die zentral ist in dieser ganzen Frage und das ist der ehemalige Staatsanwalt und heutige Wirtschaftsanwalt Paolo Bernasconi, der in der ganzen Schweiz eigentlich bekannt ist. Er war auch Professor in St. Gallen an der HSG und er hat sich schon sehr exponiert in der Frage etwa der Grenzgängerinnen und Grenzgänger, wo er die ständigen Attacken gegen Grenzgänger zurückgewiesen hat. Er hat ja sogar Anzeigen gemacht gegen die Lega, weil diese die Grenzgänger einseitig verunglimpften. Also er spielt da eine ganz zentrale Rolle.
Nun gibt es da auch die Angegriffenen, die Lega und die SVP. Wie haben denn die reagiert?
Nun, Binyaska, man kennt ihn, er hat wie immer eigentlich recht locker reagiert und er meint, dieser ganze Aufstand sei eigentlich nur Reklame für ihn. Ich möchte daran erinnern, dass zum Beispiel eine Maßnahme, da weiß man nicht ganz genau, wer dahinter steckt, war eine Parodie dieser Sonntagszeitung Martino. Es waren einige gedruckte Blätter, die genau daherkamen wie diese Sonntagszeitung, aber eben eine Persiflage. Da stand auf der ersten Seite beispielsweise: Giuliano Binyaska entlässt alle seine Arbeiter in der Baufirma, weil sie Ausländer sind. Und da wurde das Ganze eben ins Gegenteil verkehrt. Aber Binyaska, muss man sagen, ist, was diese Mittel angeht, wirklich ziemlich gelassen. Er macht sich da nichts draus und empfindet das ein bisschen als sportlichen Wettkampf, wenn ich das so sagen kann. Während, wie gesagt, zum Beispiel die SVP da doch viel eingeschnappter war und sogar diese Woche eine Pressekonferenz einberufen hat. Das war vielleicht sogar dann eine Überreaktion.
Kommen wir zum zweiten Thema, Gerhard Lob. Der Große Rat, der tagte diese Woche und hat einstimmig eine Resolution angenommen, welche sich mit dem Italienischunterricht in den Sarnen im Kanton Obwalden befasst. Was war denn der Anlass?
Ja, es geht um die italienische Sprache im Kanton Obwalden, denn dort hat man beschlossen, dass an der Kantonsschule Italienisch nicht weiter als Maturitätsfach belegt werden kann. Und das hat einmal mehr die Wogen hochgehen lassen. Im Kanton Tessin ist man ja immer in Sorge, wenn in irgendeinem anderen Kanton der Schweiz das Italienische beschnitten wird, also die dritte Landessprache. Und insofern hat der Große Rat diese Woche im Übrigen einstimmig eben eine Resolution angenommen, in der man die Regierung des Kantons Obwalden auffordert, diesen Schritt zurückzunehmen.
Nun ist ja anzunehmen, dass das wahrscheinlich im Kanton Obwalden nur ein paar Schüler betrifft. Aber wieso denn diese Aufregung?
Ja, das stimmt. Es sind letztlich nur sehr wenige Schüler betroffen. Aber es geht eben immer um ein Prinzip und um ein Grundsatzproblem. Und das ist der Bedeutungsverlust der italienischen Sprache, um den sich der Kanton Tessin als einziger italienischsprachiger Kanton des Landes ja immer sehr kümmert. Also man hat eine ähnliche Kampagne, muss ich sagen, dieses Frühjahr im St. Gallen geführt. Dort war ja eigentlich der gleiche Beschluss gefällt worden, nur dass der Große Rat den bestätigen musste. Und dann wurde diese Diskussion ums Italienische im Kanton St. Gallen in den Kanton Tessin getragen. Es gab auch hier wieder Aufrufe, man solle dagegen protestieren. Und diese Protestaktion wiederholt sich jetzt eigentlich. Ich habe gerade beispielsweise eine Unterschriftenpetition bekommen, wo man eben gegen diesen Schritt von Obwalden protestieren soll.
Also zum Protest wird aufgerufen, aber kann das überhaupt etwas bringen?
Nun, im Falle von St. Gallen hat es ja effektiv etwas gebracht. Nachher ist die Regierung zurückgekrebst, ist auf diesen Entscheid zurückgekommen, zumal er auch finanziell nicht sehr viel brachte. Aber ich habe selbst immer ein bisschen ein gespaltenes Verhältnis bei diesen Initiativen, denn der Kanton Tessin reagiert häufig schnell, ist sehr sensibel, wenn so etwas in anderen Kantonen passiert, aber er würde sich auch selbst nicht gerne reinreden lassen, wenn er zum Beispiel in der Sprachenfrage in den Schulen Entscheide trifft. Hier wurde ja beispielsweise Französisch sehr zurückgestuft, zugunsten auch des Englischen. Also wenn da die französischsprachigen Kantone protestiert hätten, weiß ich nicht, ob der Kanton Tessin sehr glücklich gewesen wäre. Zum anderen ist es so, dass auch der Kanton Tessin sehr wenig macht, um die italienische Sprache im ganzen Land zu promoten. Das ist einfach eine Tatsache und wird auch von bestimmten Italienischprofessoren, ich möchte etwa an Renato Martinoni von der Universität St. Gallen erinnern, immer wieder beklagt. Der Kanton Tessin reagiert gereizt, wenn woanders was passiert, macht aber relativ wenig, um diese Sprache zu promoten und auch beliebt zu machen.
Ein drittes Thema, Gerhard Lob. Wir schauen kurz nach vorne in die kommende Woche. Am Montag gibt es nämlich einen traurigen Jahrestag. Vor genau 10 Jahren, am 24. Oktober 2001, ereignete sich ein Großbrand im Gotthardstraßentunnel mit der Folge 11 Tote. Erinnern wir uns zuerst einmal an das Ereignis. Was ist damals genau passiert, Gerhard Lob?
Es war 9.39 Uhr am Morgen und zwei Kamions hatten eine Streifkollision erlitten. Und zwar weiß man nachher aus den Untersuchungen, das Ganze ist passiert circa 1 Kilometer vom Südportal in Airolo entfernt. Und ein Kamion mit einem türkischen Chauffeur fuhr in Richtung Göschenen hinein und ihm kam ein italienischer Kamion entgegen. Der türkische Fahrer kam in Schleudern und der entgegenkommende Kamion mit dem Italiener versuchte ihm auszuweichen, aber konnte diese Streifkollision nicht verhindern. Danach ist Diesel ausgelaufen, es gab einen Kurzschluss und plötzlich, man muss sagen, stand alles in Flammen, die Kamions und auch die Ladung, das ist ganz wichtig. Es waren hunderte von Pneus geladen auf einem der Kamions und so kam es zu einem wirklichen Großfeuer. Es entstand eine unglaubliche Hitze bis zu 1200 Grad und diese ganze Welle ging im Übrigen Richtung Norden Göschenen. Dort starben dann auf dieser Seite, muss man sagen, 11 Menschen. Die Personen auf der Südseite, also Richtung Airolo, das waren ca. 20 Automobilisten und im Übrigen der Fahrer des italienischen Kamions konnten sich alle in Sicherheit bringen, weil der Wind eben Richtung Göschenen blies.
10 Jahre ist das nun her, Gerhard Lob. Seither ist viel geschehen. Der Tunnel wurde in Bezug auf die Sicherheit verbessert, ein Verkehrsmanagement für Lastwagen eingeführt. Was waren denn die wichtigsten Maßnahmen?
Nun, ich würde sagen, dass das Tropfenzählersystem, das 2002 eingeführt wurde, wohl die wichtigste und die effektive Maßnahme war. Man hat ja sozusagen an den Einfahrten oder an den Rampen zum Gotthard solche Stellplätze errichtet, in denen dann die Kamions losgeschickt werden, damit sie nachher einzeln im Tunnel nur fahren können. Es ist so, dass dieses Tropfenzählersystem dafür sorgt, dass maximal 150 Kamions pro Stunde durch den Tunnel fahren. Und so hat man versucht oder erreicht man, dass es möglichst wenig Kreuzungen im Tunnelinneren gibt. Das hat sich stark verbessert. Dazu kommt, dass sehr viele infrastrukturelle Verbesserungen im Tunnel gemacht wurden. Das betrifft die Markierung, die Beleuchtung und Signalisation der Fluchtwege, zum Beispiel auch die Ampeln entlang der Fahrstreifen auf diesen 17 Kilometern. Da hat man sehr viel gemacht und man muss sagen, diese Maßnahmen haben ja auch Erfolg gehabt. Die Zahl der Unfälle ist um 75% zurückgegangen im Durchschnitt seit 2001 und es gab vor allem keine tödlichen Unfälle mehr.
Gerhard Lob, freier Journalist in Locarno. Sie hören DRS4 News.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.